Ja, der Bruder Manuel Schwarz ist heute zu Besuch aus der Versammlung Rudo Mitte und er hält für uns den Vortrag Die Wunder der Schöpfung Gottes würdigen. Bitte, Bruder Schwarz.
Ja, die Wunder der Schöpfung Gottes würdigen. Das ist das Thema. Und die Frage Evolution auf der einen Seite und Schöpfung auf der anderen Seite ist heute nach wie vor sehr umstritten. In Schulbüchern und renommierten Fachzeitschriften wird die Evolution häufig als eine Tatsache dargestellt. Das merkt man schon an der Wortwahl, an der Terminologie, die da verwendet wird. Auf der einen Seite spricht man von einer Evolutionsbiologie. Das klingt wie eine Tatsache. Und auf der anderen Seite nennt man den biblischen Bericht einen Schöpfungsmythos. Also schon eindeutig abwertend, nicht wahr? Dabei muss man sich fragen, ob es denn besonders objektiv ist, einen Schöpfer von vornherein auszuschließen. Glücklicherweise denken aber nicht alle Wissenschaftler so. Einer der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts, er sagte, der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Boden des Bechers wartet Gott. Wir werden im Laufe dieses Vortrages immer wieder feststellen, je mehr die Wissenschaftler den Dingen auf den Grund gehen, umso mehr Fragen tun sich eigentlich auf. Man ist auf der Suche nach einer einfachen Erklärung für die Dinge in der Natur und bei genauerem Hinsehen stellt man aber fest, dass alles noch viel, viel komplizierter funktioniert als eigentlich angenommen. Warum ist dieses Thema Schöpfung jetzt passend für einen biblischen Vortrag? Nun nehmen wir die Bibel einmal zur Hand und schlagen Psalm 19 auf. Da finden wir die Erklärung im Vers 1, Psalm 19, Vers 1. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung tut das Werk seiner Hände kund. Also der Punkt ist, wir lernen unseren Schöpfer kennen. Wir erfahren etwas über unseren Schöpfer, wenn wir uns mit seinen Werken beschäftigen. Wir kommen ihm dadurch näher. Und je mehr wir das tun, je mehr wir dort in die Tiefe tauchen, umso mehr sind wir auch beeindruckt. Die Himmel, nun man kann sagen, sie verkünden in der Tat die Herrlichkeit Gottes. Ist es nicht wunderschön, in einer sternklaren Nacht den Blick nach oben zu heben? Ist das nicht ein überwältigender Anblick, so den ganzen Himmel voll leuchtender Punkte? Der Astronom Edwin Hubble war es, der in den 1920er Jahren entdeckte, dass es neben unserer Milchstraße noch unzählige weitere Galaxien gibt. Und jede einzelne von ihnen ist ehrfurchtgebietend groß und zudem auch wunderschön. Das Universum existiert in all seiner Schönheit aber nur, weil es grundlegende Gesetzmäßigkeiten gibt. Fein abgestimmte elementare Kräfte, ja Regeln, die, soweit uns bekannt ist, überall im Universum gültig sind. Ein Beispiel dafür, das ist die elektromagnetische Kraft. Wenn wir jetzt mal an die ganz kleinen Dinge der Schöpfung denken. Also Moleküle zum Beispiel existieren nur, weil sich Protonen und Elektronen durch diese Kraft anziehen. Wäre diese Kraft schwächer, gäbe es keine Moleküle. Und wäre sie stärker, dann würden die Elektronen sozusagen auf dem Atomkern festkleben. Beides hätte fatale Folgen. Leben, wie wir es kennen, und unser schönes Universum ist nur deshalb möglich, weil diese Kraft richtig dosiert ist, diese Naturkonstante. Und das ist nicht die einzige Kraft, die unser Universum zusammenhält. Mehr als 40 solcher physikalischen Konstanten und Kräfte und Parameter sind uns bis heute bekannt. Und das Erstaunliche ist, sie alle sind perfekt aufeinander abgestimmt. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Nun, ein Beispiel für diese Feinabstimmung, wie sie von Wissenschaftlern genannt wird, Das haben wir hier im Königreichssaal sogar. Dort hinten an der Tontechnik sitzt ein lieber Bruder. Und ja, er hat auch ein Mischpult vor sich, ne? Hat alle Regler genau eingestellt, dass wir hier eine gute Übertragung haben können, eine gute Akustik, keine Rückkopplung haben, dass sogar zu Hause andere mithören können. Ne? Ist alles genau eingestellt und alles genau dosiert. Jetzt stellen wir uns mal vor, da würde nicht unser Bruder, sondern vielleicht ein kleines Kind sitzen dort hinten und alle Regler so nach Lust und Laune einstellen. Was würde wohl dabei herauskommen? Wahrscheinlich müssen wir uns die Ohren zuhalten. Ne? Also der Punkt ist, wenn schon etwas vergleichsweise Simples wie das Bedienen eines Mischpults einen Fachmann erfordert, sollten da die viel umfangreicheren, die viel komplexeren Voraussetzungen für das Leben rein zufällig so perfekt aufeinander abgestimmt sein? Unsere Erfahrung lehrt uns doch, eine hervorragende Organisation erfordert einen hervorragenden Organisator. Und ein kluger Mensch, der fragt sich, wer der Schöpfer und Organisator des Universums ist. Wir wollen uns unsere Erde einmal etwas genauer anschauen und uns einige Gedanken über diesen wunderschönen Planeten machen, über unsere Heimat. Lassen wir einen Wissenschaftler zu Wort kommen und wenn ihr mögt, schaut dieses Bild ruhig an und lasst es so ein bisschen auf euch wirken. Er sagte, das war Louis Young, in seinem Buch Der blaue Planet: Je mehr wir die schwarzen Weiten des Weltraums erforschen, desto deutlicher erkennen wir, dass unsere Erde ein außergewöhnlicher Planet ist, der Garten Eden unseres Sonnensystems. Es gibt kein anderes Stück Materie im Umkreis von über 100 Milliarden Kilometern, das eine so große Vielfalt und Schönheit aufweist. Noch vor wenigen Jahrzehnten stellte sich der Mensch vor, dass es auf dem Planeten Mars intelligente Wesen gäbe. Doch plötzlich sind wir uns bewusst geworden, dass die Erde ein ganz besonderer Ort ist. In mancher Beziehung mag sie sogar einzigartig sein im Universum. Soweit dieser Wissenschaftler. Das ist jetzt die Frage, ist unser Planet ein besonderer, ein einzigartiger Ort? Oder gibt es viele Planeten wie die Erde, viele Planeten, auf denen Leben möglich wäre, wie wir es kennen? Nun, Wissenschaftler in neuerer Zeit sagen, es wird ziemlich schwierig, einen vergleichbaren Planeten zu finden, weil die Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit dieser Planet Leben beherbergen kann, so unglaublich zahlreich sind. Was sind das für Voraussetzungen? Nun, ich will nicht alle nennen, da könnten wir den ganzen Vortrag jetzt mitfüllen, mal einige nur beispielsweise. Also als erstes brauchen wir einen Stern, der die richtige Größe und Temperatur haben muss, so wie unsere Sonne. Ein sogenannter Hauptreihen-Zwergstern der Spektralklasse G2. Und dann brauchen wir einen Planeten, der sich nahezu kreisförmig um diesen Stern herum dreht. Das wäre die zweite Voraussetzung. Die dritte ist, dass die Entfernung dieser beiden Himmelskörper genau stimmen muss. Sonst hätten wir nämlich weder Wasser auf unserem Planeten noch eine sauerstoffreiche Atmosphäre. Viertens muss der Planet sich auch um die eigene Achse drehen und auch das wieder weder zu schnell noch zu langsam. Beides wäre fatal. Fünftens muss der Planet, das ist ganz interessant, sich in einem Sternensystem befinden, in dem er von größeren Planeten beschützt wird. Bei uns gibt es das. Also diese Rolle des großen Bruders, der uns beschützt, übernimmt bei uns der Jupiter. Mit seiner enormen Anziehungskraft hält er die gefährlichsten Kometen von uns fern. Guten großen Bruder zu haben, nicht wahr? Ja, Nummer 6, der Planet muss genug innere Hitze haben. Durch flüssiges Eisen erst hat der Planet ein schützendes Magnetfeld. Warum ist das notwendig? Nun, es bewahrt uns vor tödlichen Gefahren aus dem Weltall, beispielsweise vor dem Sonnenwind. Nun, unsere Sonne, sie schleudert unablässig gewaltige Mengen von Energie und Masse ins All. Und dass unser Magnetfeld uns schützt, das kann man sogar sehen. Jeder, der schon mal die Gelegenheit hatte, ein Polarlicht zu sehen, der hat dieses schützende Magnetfeld der Erde in Aktion erlebt. Das siebte und letzte Kriterium, das ich mal nennen möchte, ist auch etwas, was, soweit wir wissen, sehr selten vorkommt im Universum, nämlich, dass der Planet umkreist werden muss von einem großen Mond. Und der Mond, den wir haben, ist wirklich außergewöhnlich groß, im Durchmesser von einem Viertel der Erde. Er stabilisiert die Neigung unseres Planeten und verhindert, dass die Erde rumeiert. Wissenschaftler gehen davon aus, dass wir ohne unseren Mond gar nicht existieren würden. Ja, das waren jetzt 7 von etwa 20 Punkten, 20 Kriterien, die alle gegeben sein müssen, damit ein Planet wie die Erde das Leben beherbergen kann. Und der Punkt ist, wenn auch nur eines dieser Kriterien nicht erfüllt ist, ist kein Leben möglich. Wie wahrscheinlich ist es, dass all diese Faktoren rein zufällig an einem Ort im Universum zusammentreffen? Lassen wir einen berühmten Wissenschaftler zu Wort kommen, der sich dies auch hat durch den Kopf gehen lassen, der berühmte Physiker Dyson Freeman. Er sagte, je mehr ich den Aufbau des Universums studiere, desto mehr habe ich den Eindruck, dass es von unserem Kommen gewusst haben muss. Schöne Worte, nicht wahr? Es gibt noch eine andere einzigartige Eigenschaft, die Erde hat, über die nicht so oft gesprochen wird. Es scheint nämlich, als wäre die Erde nicht nur der ideale Ort zum Leben, wirklich dieser Garten Eden des Sonnensystems, sondern als wäre er auch der ideale Ort, um das Universum zu erforschen, um es zu beobachten. Von Zeit zu Zeit ist ein eindrucksvolles Naturschauspiel zu beobachten, ein gigantisches Experiment der Natur. Gemeint ist damit eine totale Sonnenfinsternis. Nun, für viele mag es selbstverständlich sein, dass es hin und wieder eine Sonnenfinsternis gibt, aber wenn man einmal genau darüber nachdenkt, dann ist es das gar nicht. Es hängt nämlich mit dem perfekten Größen- und Entfernungsverhältnis zusammen. Die Sonne ist 400 Mal größer als der Mond, aber sie ist auch exakt 400 Mal weiter entfernt. Der Punkt ist, dieses Ereignis, eine Sonnenfinsternis, ist nicht nur überwältigend anzusehen, ist nicht nur wunderschön, sondern es öffnet den Wissenschaftlern auch ein Fenster zur gesamten Physik und Chemie des Universums. Der Mond überlagert so passgenau die Sonne, dass ihr blendendes Licht abgeschirmt wird. Und nur in diesem Moment wird die Atmosphäre der Sonne sichtbar, diese blassrosa Chronosphäre. Warum ist das so besonders? Nun, erst dieser Anblick machte es Wissenschaftlern möglich, das Spektrum der Sonne zu erforschen und überhaupt zu verstehen, wie Sterne funktionieren. Noch etwas anderes ist bemerkenswert. Auch Albert Einstein verdankt seine Bekanntheit einer Sonnenfinsternis. Wieso? Nun, im Jahr 1919 konnte erstmalig nachgewiesen werden, dass die Anziehungskraft der Sonne tatsächlich das Licht von weit entfernten Sternen ablenkt, so wie damals von dem weitgehend Unbekannten Einstein vorausgesagt. Diese Beobachtung war eine Sensation und Albert Einstein wurde weltberühmt, über Nacht. Aber überlegen wir einmal, wem war diese Beobachtung, diese Entdeckung eigentlich wirklich zu verdanken? Astrobiologen haben sich einmal die Mühe gemacht und alle möglichen Konstellationen in unserem Sonnensystem durchgerechnet, also wie die Planeten auch stehen könnten und die Monde. Und zu welchem Schluss kamen sie? Sie sagten, von den mehr als 70 Planeten und Monden unseres Sonnensystems gibt es nur auf einem einzigen dieses Naturschauspiel zu bestaunen. Nur an einem einzigen Ort lässt sich der Schöpfer so gut in die Karten schauen, auf der Erde. Warum ist der schönste und gleichzeitig bewohnbarste Ort im Universum auch der beste für wissenschaftliche Beobachtungen, fragt man sich. Wollte da vielleicht jemand, dass der Mensch das alles herausfindet und ehrfürchtig staunt? Betrachten wir diese Dinge als Aspekte, als Beweise für einen Schöpfer und fühlen wir uns veranlasst, über seine Eigenschaften nachzudenken? Nun, wir wollen jetzt einmal die Bibel etwas mehr zu Wort kommen lassen und vergleichen. Was sagt denn auf der einen Seite die Bibel über die Eigenschaften Gottes? Und stimmt das mit dem überein, was wir in der Schöpfung beobachten können mit eigenen Augen? Schlagen wir einmal Jeremia Kapitel 10, Vers 12 auf. Jeremia Kapitel 10. Und gleich zwei Eigenschaften finden wir im Vers 12, wo wir lesen können: Er ist es, der die Erde durch seine Kraft gemacht hat, der das ertragfähige Land durch seine Weisheit festgegründet und durch seinen Verstand die Himmel ausgespannt hat. Also die erste Eigenschaft, über die wir kurz nachdenken möchten, ist die Kraft Gottes oder seine Macht. Ein Beispiel dafür wäre ebenfalls unsere Sonne. Sie ist ein Zeugnis seiner Macht, ja ein Wunder, das uns allen von Nutzen ist. Die Sonne versorgt uns mit Licht und Wärme und Energie. Was für ein Potenzial, was für eine Kraft steckt in der Sonne? Nun, in ihrem Kern herrscht eine Temperatur von ca. 15 Millionen Grad Celsius. Also das ist eine Zahl, mit der ich persönlich gar nichts anfangen kann. Das übersteigt meinen Verstand bei weitem, vielleicht geht es euch auch so. 15 Millionen Grad Celsius. Wir wollen mal versuchen, das etwas greifbarer zu machen. Stellen wir mal vor, nur mal angenommen, stellen wir uns vor, es wäre uns möglich, zur Sonne zu reisen. In irgendwelchen Schutzanzügen oder was auch immer. Also wir, nur mal angenommen, wir reisen dahin und bohren ein tiefes Loch und entnehmen dem Kern der Sonne ein kleines Krümelchen, ein Stückchen, ein Souvenir und bringen das mit auf die Erde, ein Stück Sonnenkern, das so groß ist, wie der Kopf einer Stecknadel. Ja, also wir stellen uns vor, wir haben das mitgebracht von unserer Reise und hätten das jetzt hier im Saal. Wie warm wäre uns dann hier? Nun, wir können froh sein, dass das hier eine gewöhnliche Stecknadel ist, denn wenn das wirklich ein Stück Sonnenmaterie wäre, wäre niemand von uns mehr am Leben. Man könnte sich nicht hier in diesem Saal, auch nicht im Saal gegenüber, nicht in ganz Berlin und nicht einmal in einem Umkreis von 140 Kilometern gefahrlos aufhalten. So viel Energie steckt in so einem kleinen Krümel Sonne. Wie mächtig, wie gewaltig doch erst der Schöpfer dieser Sterne sein muss, nicht wahr? Die zweite Eigenschaft, die in Jeremia erwähnt wurde, ist die Weisheit Gottes. Und die Bibel erwähnt auch ein hervorragendes Beispiel für Weisheit. Wir hatten es im Lied besungen und auch in den Bibellesehöhepunkten neulich besprochen. Schlagen wir bitte einmal Psalm 139 auf. Psalm 139, Vers 16. Psalm 139. Da lesen wir im Vers 16, deine Augen sahen sogar den Embryo von mir und in dein Buch waren alle seine Teile eingeschrieben, hinsichtlich der Tage, da sie gebildet wurden und unter ihnen noch nicht einer da war. Nun, was meint die Bibel mit diesem Buch? Es ist der Bauplan des Körpers, der sich in jeder einzelnen unserer Körperzellen befindet, die DNA. Wie komplex ist diese DNA? Wie komplex ist unser Genom? Nun würde man diesen hauchdünnen Faden auseinanderwickeln, wie so ein Wollknäuel, und auseinanderziehen, dann wäre er tatsächlich 2 Meter lang. Und müsste man seine DNA Buchstabe für Buchstabe abtippen, hätte man 80 Jahre einen gesicherten Vollzeitjob, allerdings ohne Urlaub. Diese unglaubliche Menge Information steckt in jeder einzelnen unserer Körperzellen. Und zudem ist die DNA also nicht nur ein sehr umfangreiches Buch, sondern auch ein sehr kluges Buch. Denn sie kann sich selbst lesen und fotokopieren. Kaum zu glauben, dass viele Menschen ernsthaft meinen, dieses Buch hätte keinen Autor. Wie weise doch der Schöpfer des Lebens sein muss. Über die Macht Gottes haben wir gesprochen, über seine Weisheit. Schauen wir einmal in 5. Mose 32, welche Eigenschaft ihn noch auszeichnet. 5. Mose 32, Vers 4. Da heißt es im Vers 4. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn Gerechtigkeit sind alle seine Wege. Ein Gott der Treue, bei dem es kein Unrecht ist. Gerecht und gerade ist er. Kann man in Gottes Gerechtigkeit in der Schöpfung erkennen? Nun, die meisten Menschen und selbst viele Kinder weisen einen Sinn für Gerechtigkeit auf. Und sogar Lebensformen, die keinen ausgesprochenen Gerechtigkeitssinn haben, mögen sich gegenseitig nützliche Dienste erweisen. Auch eine Form von Gottes Gerechtigkeit. Häufig ist zum Beispiel zu beobachten, dass zwei Lebewesen anscheinend für ein Zusammenleben konstruiert wurden. Das nennt man dann Symbiose. Viele Kinder kennen wahrscheinlich ihn hier. Den Clownfisch, ne? Nemo. Ja? Der wohnt ja bekanntlich wo? Halte ich ihn richtig rum? Ja. Der wohnt ja bekanntlich in einer Anemone. Schwieriges Wort für einen Clownfisch. Das Besondere ist, Clownfisch und Anemone, beide benötigen einander. Warum ist das so? Nun, eigentlich sind die Fangarme dieser Anemone hochgiftig. Und wenn ein Raubfisch kommt und er berührt auch nur diese Fangarme, dann ist er sofort betäubt. Aber dem Clownfisch, dem macht das überhaupt nichts aus. Er ist dagegen immun. Und er zieht sogar seine Kinder inmitten dieser Giftarme groß. Und noch was, er bedankt sich dafür bei der Pflanze, in der er wohnen darf. Er verteidigt sie gegen bestimmte Fressfeinde und überlässt ihr außerdem noch etwas von seiner Mahlzeit. Da ist doch die Frage, kann ein so ausgeklügeltes Zusammenleben ein Produkt des Zufalls sein? Oder spricht das nicht eher für einen gerechten Schöpfer mit sehr viel Liebe zum Detail? Ja, Gottes Macht, Gottes Weisheit, Gottes Gerechtigkeit haben wir erwähnt, aber es gibt noch eine Eigenschaft, die alles andere überragt. Und die finden wir in 1. Johannes Kapitel 4. Eine Eigenschaft, die Gott ganz und gar auszeichnet, und deswegen wird es sehr schön formuliert. In 1. Johannes 4, Vers 8, da lesen wir: Wer nicht liebt, hat Gott nicht kennengelernt, weil Gott Liebe ist. Gott ist wirklich die Liebe in Person. Erkennen wir seine Liebe, wenn wir uns in der Schöpfung umschauen? Nun, ein Beweis für seine Liebe ist sicherlich der Instinkt der Tiere, mit dem sie zum Beispiel ihre Kleinen aufziehen. Wie sie sich darum kümmern und wie weise sie dabei vorgehen, ist wirklich erstaunlich. Ein Beispiel auch hierfür: Ein deutscher Wissenschaftler schrieb ein interessantes Buch über die Wunder der Schöpfung. Und darin interviewte er einige Tiere. Also er ließ sie zu Wort kommen. Unter anderem sprach er auch mit einem Spatzen. Und wir wollen jetzt mal kurz zuhören, was uns dieser Spatz über die Kunst des Brütens, des Ausbrütens der Eier zu erzählen hat. Also da sagt dieser Spatz: Sie stellen sich das gewiss als eine äußerst langweilige Beschäftigung vor. Das kommt, weil Sie keine Ahnung von der Schwierigkeit dieser Arbeit haben. Denken Sie denn, wir setzen uns einfach auf die Eier und warten, bis unsere Jungen ausgeschlüpft sind? Wissen Sie, wie empfindlich unsere in den Eiern heranwachsenden Jungen sind? Da muss die Temperatur genau stimmen. Die richtige Feuchtigkeit muss vorhanden sein. Und selbst ein ungehinderter Gasaustausch muss möglich sein. Sollte das nicht der Fall sein, sterben unsere Jungen noch bevor sie geboren sind. Unser Schöpfer hat aber eine geniale Idee gehabt und sie folgendermaßen verwirklicht. Noch bevor ich anfange, die Eier zu legen, fallen mir an der Bauchseite an 2, 3 Stellen die Flaumfedern aus. Dafür wächst dort eine viel dickere Haut als vorher. Die Blutgefäße vermehren sich um das 7-fache und werden etwa 5-mal so dick wie zuvor. Gleichzeitig sammelt sich in den Zellen dieser sogenannten Brutflecken eine Menge Flüssigkeit an. Wozu das Ganze? Sobald ich mit dem Brutfleck das Ei berühre, wird dessen Temperatur in mein Zwischenhirn gemeldet. Von dort aus wird dann die Eitemperatur entweder direkt gesteuert Oder mir wird klar, wann und für wie lange ich die Brut unterbrechen muss, damit etwas Luft herankommt und wann ich die Eier zu wenden habe. Wie diese Meldung in mein Zwischenhirn gelangt und wie ich mittels des Brutflecks Informationen an meine Jungen weitergebe, ist ihren Wissenschaftlern noch völlig unbekannt. Trotzdem behaupten viele kurzerhand, dass ich diese Fähigkeit allmählich entwickelt habe. Diese Leute würde ich gern fragen, wie denn meine Vorfahren früher ihre Jungen ausgebrütet haben sollen, als sie noch nicht merkten, ob die Eier zu heiß oder zu kalt waren. Erkennen wir nicht, wie weise, wie genial und liebevoll unser Schöpfer ist? Wenn wir jetzt zu dem Schluss kommen, das alles, das muss einfach das Werk eines intelligenten Schöpfers sein, dann geht es uns genau wie Hiob. Schlagen wir bitte Hiob Kapitel 12 auf. Zu welchem Schluss kam er? Hiob Kapitel 12, da lesen wir ab dem Vers 7. Frag doch bitte die Haustiere und sie werden dich unterweisen. Und die geflügelten Geschöpfe der Himmel und sie werden es dir mitteilen. So wie der Spatz das gerade getan hat, nicht wahr? Oder befasse dich mit der Erde und sie wird dich unterweisen. Und die Fische des Meeres werden es dir verkünden. Wer unter all diesen erkennt nicht gut, dass die Hand Jehovas selbst dies getan hat? Ja, wie Hiob können auch wir von der Schöpfung vieles lernen. Wir lernen, dass Gott allmächtig ist und derjenige, der uns das Leben schenkte. Dass er weise, gerecht und liebevoll ist wie niemand sonst. Wir haben uns nun über verschiedene Aspekte in der Schöpfung Gedanken gemacht. Angefangen mit der Feinabstimmung der Naturgesetze. Wir haben uns mit der Erde und anderen Himmelskörpern kurz auseinandergesetzt, über die Bausteine des Lebens gesprochen, über einen Clownfisch und zuletzt über einen Spatzen. Ja, nun hieß unser Thema aber die Wunder der Schöpfung Gottes würdigen. Und das ist die Frage, würdigst du, würdige ich die Schöpfung Jehovas auch? Und wenn ja, wie zeige ich das ihm? Denn es ist ja so, auch jemand, der nicht an Gott glaubt, geht vielleicht gerne im Wald spazieren. Ne? Auch jemand, der nicht an Gott glaubt, freut sich über den schönen Sternenhimmel. Das kann er auch. Aber der Punkt ist, wem dankt er dafür? Dem Zufall? Oder dem Gott des Glücks? Nein, Jehova schuf die Erde samt ihren Wundern, damit der Mensch darauf lebe und sich um sie kümmere und sich an ihr erfreue. Wir lasen eingangs Psalm 19, Vers 1. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Und das ist der Gedanke, wenn schon die Himmel, die ja weder Mund haben, noch Zunge, noch Sprache, Jehovas Herrlichkeit verkünden, wie viel mehr sollten dann wir es tun, die wir die Fähigkeit zu sprechen haben? Gott verlieh den Tieren eine instinktive Weisheit, die sie leitet. Und was ist mit uns Menschen? Hat er uns ganz ohne Anleitung in die Welt gesetzt? Nein, er gab uns sein Wort, die Bibel als wichtigste Richtschnur. Und sie sagt uns, vor welcher Entscheidung jeder von uns steht und wie weitreichend auch die Folgen unserer Entscheidung sind. Wir wollen das in der letzten und, ich denke, wichtigsten Bibelstelle lesen. 5. Mose 30, Vers 19. Mose 30, da lesen wir im Vers 19. Ich nehme heute tatsächlich die Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch, dass ich dir Leben und Tod vorgelegt habe, den Segen und den Fluch. Und du sollst das Leben wählen, damit du am Leben bleibest, du und deine Nachkommen, indem du Jehova, deinen Gott, liebst. Indem du auf seine Stimme hörst und indem du fest zu ihm hältst, denn er ist dein Leben und die Länge deiner Tage. Schöpfung oder Evolution, der Glaube an Gott oder an den Zufall, das ist viel, viel mehr als nur eine Frage der Weltanschauung. Es geht um deine Zukunft. Wie lange möchtest du leben und dich an den Wundern der Schöpfung Jehovas erfreuen? Nun, wir haben es gerade gelesen. Du selbst hast die Wahl.